Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Grusel, Grusel.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Es ist, wenn diese Folge erscheint, kurz vor Halloween.
Ach, du meinst Allerheiligen.
Ja. Aber wir reden ja auch über Popkultur.
Ja.
Und das lässt sich nun mal nicht bestreiten, dass nicht erst seit E.T. von Steven Spielberg die amerikanische Kultur rund um Halloween auch immer mehr in Europa Fuß fasst. Obwohl sie, wenn man sich die kulturhistorischen Analysen dazu anguckt, feststellt, dass das Fest ursprünglich ja aus Europa stammt.
Hin und wieder zurück, die Reise eines Festes.
Dass wir da durchaus unsere Probleme mit haben und dass man auch zu Recht sagen kann, das ist alles viel zu kommerzialisiert, das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Tag Halloween eben im festen Zusammenhang inhaltlich und zeitlich mit dem Hochfest Allerheiligen steht, an dem die Kirche gedenkt, dass die Kirche eben mehr ist als die jetzt gerade auf der Welt Lebenden, sondern die sich auch verbunden fühlen mit allen, die vor ihnen auf dieser Welt gelebt und geglaubt haben und dass dieser Zusammenhalt und dieser Zusammenhang auch über den Tod hinaus Bestand hat. Also, wenn wir uns an die letzte Folge der Popcorn-Pilger über Harry Potter erinnern, dass auch das jenseitige Einfluss und durchaus auch positiven Einfluss auf unser Leben haben kann. Deshalb machen wir ein kleines Halloween-Special und wir gruseln uns und beschäftigen uns heute mit dem Jenseitigen im Diesseits, und dazu eignen sich, wie wir finden, ganz besonders gut die zahlreichen und ganz unterschiedlichen Vampirfilme.
Die Frage war ja vorher ein wenig Vampire, Zombies, was nehmen wir? Zombies müssen wir auch mal was machen, das ist so ertragreich und ich bin ja ausgewiesener Zombiologe.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, laut Stephen King, der ja ein Experte des Horrorgenres ist, zählen Vampir- und Zombie-Geschichten zum gleichen Genre, weil sie sich mit Wesen befassen, die eine Art Kannibalismus ausüben.
Und es ist natürlich für uns sehr interessant, die Frage nach dem wie auch immer gearteten Sein nach dem Tod. Also in diesem Fall ein Untod. Und Dracula und all seine Brüder und Schwestern im Vampirtum sind für uns natürlich spannend, weil sie nicht leben, aber auch nicht tot sind. Und deshalb natürlich das, was sich christliche Theologie und der christliche Glaube eben wünscht, das ist also ein Sein nach dem Tod, das auch im Zusammenhang mit einer Vorstellung von Erlösung, also Befreiung von den Zwängen, von Nöten, von Schuld, das, die man eben mit sich trägt, dass das damit einhergeht. Und das ist eben eigentlich genau das, was der Gestalt des Vampirs, des blutsaugenden Untoten, eben nicht vergönnt ist. Deshalb ist Vlad Tepes, der Pfähler, den wir ja immer so als Ikone des Vampirs nehmen, Dracula, ist ja eigentlich eine ziemlich bedauernswerte Gestalt.
Ja, und ein ewiges Leben oder der Vampir, aber auch der Zombie als Figur würde uns vor Augen führen, was es heißt, ein ewiges Leben ohne Erlösung zu führen. Dass das Leben als Vampir nicht immer eitel Sonnenschein ist, haha, Sonnenschein, das ist mir zum ersten Mal so aufgegangen, als ich Interview mit einem Vampir gesehen habe. Aber über den Film wollten wir eigentlich gar nicht reden. Wir haben eine ganze Reihe Filme, über die wir reden könnten. Also wenn wir anfangen mit Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murau, 1922, der erste noch erhaltene oder älteste noch erhaltene Dracula-Film. Wir haben im Programm heute Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola von 1992, der, wie schon der Filmtitel sagt, sich auf die klassische Vorlage von Bram Stoker.
Der wohl jüngste klassische Dracula-Film, wenn man so will.
Ja.
Bei dem ist das Schöne, wenn man jetzt in den letzten Jahren und vielleicht letzten zwei Jahrzehnten schaut, was da so in Sachen Vampir Film gekommen ist, da werden natürlich gerade den Jüngeren die Ohren schlackern, wenn sie da an Twilight denken, an Underworld, also Action-Fantasy-Ableger. Da ist Bram Stokers Dracula, der natürlich auch seine durchaus beklemmende Inszenierung hat, ja geradezu altbacken. Eben weil er versucht, diese Geschichte nachzuerzählen und den Fokus darauf legt, was das Beängstigende an einer Figur ist, die die ganze Zeit einem Leben nacheilt, also Wärme in Form von menschlicher Beziehung und Liebe, Genuss und in gewisser Weise eine Übersteigerung von Dekadenz leben muss, auf der Suche, irgendetwas Menschliches zu erfahren, aber dieses Befriedigungsgefühl sich einfach nicht einstellen kann. Ja, auch allein die Wärme der Sonne nicht möglich ist. Also hat man die ganze Zeit diese übermächtige Gestalt, die aber auch gleichzeitig immer tragisch ist. Das hat man in dem, was heute eben dargestellt wird, sagen wir mal in Underworld, wenn Kate Beckinsale da die Werwölfe platt kickt. Das ist eine wenig tragische Figur, die auch nicht besonders, wie soll man sagen, unter ihrem ewig Verdammtsein zu leiden hat. Gut, die kann halt schlecht an die Sonne, aber diese Blässe wird ja dann auch noch als Sexiness verkauft. Also,
das bitte. Ist eine gewisse Noblesse.
Ja, Noblesse, genau.
Ja, aber in Bram Stokers Dracula haben wir diese klassische Figur. Der Film fängt auch an mit einer Rückblende in die Vergangenheit, in das Leben des Vlad Dracul, den es tatsächlich auch gegeben hat. Und der aufgrund seiner Gräueltaten gegen die osmanischen Invasoren, aber auch gegen seine eigene Frau, zu einem Leben verdammt ist, ohne Erlösung. Und durch die Jahrhunderte in Einsamkeit lebt, bis ihm eigentlich erst die Segnungen der Moderne im 19. Jahrhundert und der Industrialisierung die Möglichkeit eröffnen, sein Leben und sein Sein zu verbreiten auf der Welt. Und da haben wir einen Kern des Horrorgenres an sich, das seine Blüte im 19. Jahrhundert hat und eigentlich eine Parallelentwicklung zur Romantik darstellt, nämlich eine Gegenbewegung zur Industrialisierung und zu den Segnungen der Moderne, die also in der Romantik eine Flucht in ein idealisiertes Mittelalter, wenn man so möchte, und im Horrorgenre eine andere Gegenbewegung findet. Und zum Horrorfilm gehört auch immer diese wissenschaftliche Komponente. Also der Wissenschaftler, der die Übernatürlichkeit des Geschehens auch erstmal bestätigen muss, weil er eine naturwissenschaftliche Autorität hat, gehört zu den Archetypen des Horrorgenres. Und das ist bei Dracula, ist das der Professor von Helsing, der auch in ganz vielen anderen Dracula-Ablegern auftritt.
Die Moderne ist ein faszinierendes Stichwort von dir, denn hier eröffnet die Moderne die Rückkehr eines Übels sozusagen, das in der älteren Zeit als Mythologie lebendig war, also Ängste sozusagen zum ganz normalen Handwerkszeug der Bevölkerung gehörten, ist der aufgeklärte Mensch, zum Beispiel der Van Helsing, der aber wiederum durch seine Wissenschaftlichkeit noch einen Bezug zu älteren Zeiten herstellt, aber der moderne Mensch ist eben weitestgehend befreit von diesen Ängsten und genau diese Nachlässigkeit der Vergessenheit von Mythologie bringt diese Gestalt zurück. Verrückterweise hier, Bram Stoker möchte das noch so ein bisschen als Mahnung vielleicht verstanden wissen, haben wir in modernen, also ganz modernen Vampirfilmen immer sozusagen die Vergessenheit der Vergessenheit, denn da wird ja dann immer, nimmt man mal Blade oder Underworld oder sowas, da wird immer quasi naturalistisch das Übernatürliche rausgestrichen und das ist dann eine Genveränderung, warum die Vampire sind und man kann da mit UV-Strahlen, kann man denen da beikommen, während dann solche Sachen wie Knoblauch oder Kruzifixe, die helfen dann natürlich gar nicht. Und das ist natürlich schon faszinierend, man nimmt also diese alte Gruselfigur des Untoten und macht die zu einem ganz normalen Monster, das sich eigentlich von einem Alien zum Beispiel nicht unterscheidet. Das hat dann eine andere Biologie, eine andere Physis, ist uns irgendwie überlegen und dadurch gruselig. Aber die Mythologievergessenheit, die Bram Stoker hier noch anmahnt, wird hier völlig vergessen neu umgesetzt. Also sozusagen nur noch ein Mimikry des eigentlichen Vampirs.
Und es ist auch kein unerlöstes Leben mehr.
Ich möchte an dieser Stelle unbedingt nochmal auf Twilight hinweisen.
Bitte.
Bitte.
Oder bitte nicht.
Wie wird dann der Dracula bei Bram Stoker am Ende ja doch befreit? Durch diesen Versuch, Liebe zu empfinden und sozusagen eine Beziehung einzugehen. Und die Frau, hier von Winona Ryder gespielt, dem alten Handtaschen-Junkie, entsteht eine Beziehung, die am Ende zu einem gewaltsamen Tod des Dracula, aber damit auch zu seiner Befreiung aus dieser diesseitigen Gefangenheit führt.
Filmerisch umgesetzt, der tote Dracula liegt in der Kapelle seines Schlosses und über dem Leichnam erscheint das Licht der aufgehenden Sonne, das so durch ein Fenster fällt.
Ja.
Also es ist dem Betrachter klar, diese gejagte und getriebene, unerlöste Seele findet nach vielen Jahrhunderten ihren Frieden.
Und hier ist es also die menschliche Liebe, die Dracula herausreißt, findet ihren Frieden. Es bleibt dann offen, wie das vielleicht eschatologisch dann aussehen mag. Aber Vlad wurde durch das, was er von sich aus nicht erzwingen konnte, wodurch auch immer, in Liebe befreit. Bei Stephanie Meyer ist das umgekehrt. Da ist es die Einzelgängerin mit ihren Teenie-Problemen, die irgendwie, egal von wie guten Freunden sie umgeben ist, nicht so richtig in die Gesellschaft findet. Und dann ist es der nicht mehr wirklich unerlöst, oh ja, der hat großen Hunger nach Blut, aber naja, der kann sich halt beherrschen. Das sind ja, wie sagten Sie es in dem Film, das sind die Vegetarier unter den Vampiren, die nur tierisches Blut nehmen. Also die sind übermächtig, die sind unsterblich, die können sich beherrschen. Aber sie sind natürlich auch total ausgeschlossen und müssen immer umziehen. Also wow, was für ein hartes Schicksal. Und da findet sie dann plötzlich ihre Community. Die sind genauso am Rande der Gesellschaft wie sie und man tut sich natürlich zusammen. Am Ende wird sie auch Vampirin und ach, wie kann es anders sein? Sie kriegen natürlich auch noch ein Kind und dann haben sie auch noch ihren ersten Liebesakt, nachdem sie natürlich verheiratet sind. Also man hat hier eine mormonische Moral verbunden mit der Sehnsucht nach einer quasi falschen Unsterblichkeit. Denn dieses Unerlöste von in der Welt bleiben müssen, während die Zeit und die Welt an einem vorbeirauscht, das ist hier völlig banalisiert. Ja, es ist also ein Negativ zum alten Vampirmythos.
Der alte Vampir, wenn man den Vergleich ziehen darf, wäre im Grunde so etwas wie ein Junkie, der dem nächsten Kick hinterher hetzt und auch immer hinterher bleibt und das nie erreicht.
Ich möchte noch hinweisen, wenn wir bei Dracula sind, auf eine neue Serie, Da Vinci's Demons. Ich glaube, auf einem der berühmten Streaming-Plattformen. Und da gibt es auch eine Folge, wo Da Vinci als Jugendlicher, das ist so etwas mit Fantasy-Elementen und ein bisschen Steampunk, dieser junge Da Vinci, der muss, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, auch nach Transsilvanien und trifft da den Fürst Vlad, den Pfähler, der eben in seiner Wut darüber, dass das restliche christliche Abendland ihm nicht hilft im Kampf gegen die verhassten Osmanen, deshalb einen neuen Pakt schmiedet, und zwar mit dem Teufel. Und da kommen schon die ersten Anspielungen, wie die Grausamkeit ihn sozusagen von der Welt entkoppelt, weil er glaubt, keine andere Möglichkeit mehr zu haben, um seine Heimat zu schützen und so weiter, was natürlich eine faszinierende Parallele zu heutigen Extremisierungstendenzen haben mag oder überhaupt zu Extremisierungstendenzen, wenn man glaubt, keine andere Möglichkeit mehr zu haben, als sozusagen die Eskalationsspirale immer weiter hochzudrehen. Dafür ist dieser Vlad eine ganz tolle Figur. Und der dann den Pakt mit dem Teufel eingeht und man eben schon sieht, dass er den Weg zurück in ein zivilisiertes, freies, hoffnungsvolles Leben hinter sich abgeschnitten hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat gefallen. Dann lasst uns eine nette Bewertung da und ein Like und empfehlt uns weiter. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen gegruselt.
Und alle Vampire da draußen, gebt Acht vor dem Daywalker.
Alles Gute.